Lecker, tiefgekühlte Linsen. Und wie genau Dr. Isolde Dietrich damit ihren Hunger nach Physik gestillt hat, erzähle ich euch und meiner geliebten Schwester Millie in der heutigen Folge von Sister React. Die Fotos findet ihr wie immer auf Instagram unter sisterreact-podcast. Also seid gespannt und guckt und hört rein. Viel Spaß wünscht euch Christina.
Das ist Sister React, der True Story Podcast mit Informationen, Emotionen und Reaktionen.
Von und mit Melli und Christina.
Hallo Melli.
Hallo Christina.
Meine liebe Schwester, ich möchte dir heute die Geschichte der Erfinderin der tiefgekühlten Linsen erzählen. Wie findest du das?
Super. Ich esse sehr gerne Linsen.
Ich wollte nämlich gerade sagen, was sind denn deine Gedanken zu tiefgekühlten Linsen und magst du überhaupt Linsen?
Also Linsen mag ich wirklich sehr gerne. Ich mag generell gerne Hülsenfrüchte. Ich frage mich aber gerade, ich glaube, ich habe noch nie tiefgekühlte Linsen zu Hause gehabt. Tiefgekühlte Erbsen habe ich immer eine Packung, weil das immer in alle meine Nudelgerichte kommt. So ein paar Erbsen. Aber Linsen habe ich einfach nur so getrocknete, tatsächlich.
Ja.
Dann bin ich gespannt.
Wie wirst du es erfahren? Ich möchte dir nun einmal ein Foto zeigen. Und zwar von Dr. Isolde Dietrich und Dr. Svetlana Marian. Ich schicke dir das einmal kurz zu. Einen Moment. Solltest du es gleich bekommen. Links ist Isolde und rechts ist Svetlana. Magst du das Bild einmal beschreiben und kannst du dir vorstellen, wie dieses Bild mit tiefgekühlten Linsen zusammenhängen könnte?
Ich kann es mir nur daraus vorstellen, dass sie vor einem Berg mit Schnee stehen. Also es sieht aus wie eine wunderschöne Wanderung in Österreich oder so. Die beiden Frauen haben sich eingehakt und schauen lächelnd in die Kamera. Isolde ist links, ne?
Isolde ist links, die ältere, genau.
Genau, Isolde ist auf jeden Fall älter, hat deutlich mehr Falten im Gesicht. Eine Sonnenbrille auf, eine hellblaue Steppjacke, kurze braune Haare und hat sich bei der Kollegin eingehängt, die eine graue Fleecejacke anhat, eine rote Käppi auf und auch in die Kamera lächelt. Und im Hintergrund sieht man eben Berge und Schneefelder. Deswegen überlege ich, ob sie Linsen dabei hatten, die denen da eingefroren sind.
Vielleicht. Was denkst du denn, wer die Erfinderin von den beiden Damen ist, der tiefgekühlten Linsen?
Boah, gute Frage.
Also Isolde und ja. Svetlana.
Oder Svetlana. Boah, finde ich gerade schwer. Ich tippe auf Isolde, die Ältere.
Ja, genau, ganz richtig. Also die Erfinderin der tiefgekühlten Linsen ist Isolde Dietrich. Also die Linke von den beiden. Isolde hat neben ihrer Erfindung auch eine Stiftung ins Leben gerufen. Und davon werde ich dir jetzt den ersten Abschnitt der Ausschreibung zeigen, den du gerne mal vorlesen kannst, wenn du magst. Also die Ausschreibung quasi, wie man sich bewerben kann für diese Stiftung und wie man da Geld bekommt.
Ha. Ausschreibung. Isolde Dietrich Doktorandenstelle für Frauen in der Physik der kondensierten Materie. Die Dr. Isolde Dietrich Stiftung, eine Treuhandstiftung des Stifterverbands für die deutsche Wissenschaft e.V., schreibt Fördermittel für eine Doktorandenstelle im Bereich der Physik der kondensierten Materie aus. Junge, hochbegabte Wissenschaftlerinnen sind eingeladen, sich um diese Mittel zu bewerben.
Ja, du merkst vielleicht, es geht nur bedingt ums Essen, sondern eher um Physik. Also ich finde es ganz schön, dass Isolde junge Frauen die Möglichkeit gibt, ein Stipendium zu bekommen. Wie findest du das? Hast du da irgendwelche Fragen zu dieser Stiftung?
Ja, also ehrlich gesagt habe ich mich gerade gefragt, woher sie wohl das Geld dafür hatte, überhaupt so eine Stiftung ins Leben zu rufen und auch Frauen zu unterstützen. Also das wird ja finanzielle Mittel kosten, das habe ich mich gefragt. Ich habe auch immer wieder die Diskussion, ob es richtig ist, dass man nur für Frauen sowas macht. Ich finde, das hat ja einen Mehrwert, weil einfach der Anteil an Frauen wenig ist und gering ist. Wahrscheinlich sogar in der Physik der kondensierten Materie auch noch ein bisschen geringer. Aber das sind die zwei Punkte, die mir aufgefallen sind oder wo ich gerade dran gedacht habe.
Woher sie das Geld bekommt, das erzähle ich dir nachher noch. Das andere diskutieren wir hier nicht.
Genau, kann man aber diskutieren, muss man das.
Ich habe eine Frage, weißt du überhaupt, was kondensierte Materie ist?
Nein.
Ist das ein anderes Wort für tiefgekühlte Linsen?
Möglicherweise. Also ich hätte gedacht, dass tiefgekühlte Linsen kondensierte Materie sind vielleicht. Aber ich weiß nicht, nicht jede kondensierte Materie wird ja aus tiefgekühlten Linsen bestehen. Richtig?
Richtig. Also ich habe das gelesen und habe mich gefragt, was ist eigentlich eine kondensierte Materie? Und das werde ich dir jetzt sagen. Eine kondensierte Materie bezeichnet in den Naturwissenschaften Materie in einem gebundenen Zustand. Was heißt das jetzt? Das heißt, wie die Bezeichnung kondensiert auch schon sagt, dass wir von einer Gasphase ausgehen, dann eine Kondensation stattgefunden hat und wir von Feststoffen und Flüssigkeiten, also Materie in einer gebundenen Form, reden. Die Kondensation führt zu einer Erhöhung der Dichte und damit zu einer Veränderung bzw. Verstärkung der Wechselwirkung zwischen den Teilchen eines Stoffes. Die Dichte eines Stoffes beschreibt ja die Masse des Stoffes pro Volumen. Dabei haben Gase eine ziemlich geringe Dichte, weil, vereinfacht gesagt, sich in einem bestimmten Volumen relativ wenig Teilchen des Gases befinden. Dadurch können sich die Teilchen des Gases frei bewegen und beeinflussen sich gegenseitig nicht so stark, weil sie relativ weit voneinander entfernt sind. Anders ist das bei Feststoffen und Flüssigkeiten. Da ist die Dichte deutlich höher. Ich habe also mehr Teilchen von diesem Feststoff oder der Flüssigkeit in einem bestimmten Volumen und die Wechselwirkung zwischen den Teilchen ist deutlich stärker. Hast du das soweit?
Ja, habe ich verstanden.
Vielen Dank.
Ich musste übrigens gerade bei kondensierter Materie auch an Wasser denken. Also bei Wasser kennt man ja den Kondensationsvorgang ganz gut, ne? Mhm. Wo sich dann,
genau,
wenn man Wasser kocht, Gas aufsteigt, der Wasserdampf, und wenn der wieder kondensiert, zum Beispiel am Topfdeckel, wird er wieder flüssig und dann anscheinend ja dichter wieder die Teilchen zusammen.
Genau, das ist einfach mehr Teilchen in flüssigem Wasser als im Gas. Dampf ist jetzt nicht wirklich ein Gas, aber genau, also als in einer gasförmigen
Materie,
genau.
Ja.
Also die Forschung der Physik zur kondensierten Materie unterscheidet sich erheblich von der Physik der freien Teilchen. Physik der freien Teilchen ist sowas wie Elementarteilchenphysik, Kernphysik, Atomphysik, hat man alles schon mal gehört. Ist auch ganz speziell, aber das ist eben der Unterschied, ne? Da betrachte ich wirklich nur das Teilchen da oder den Kern oder das Atom quasi, ne? Und bei der kondensierten Materie geht es eher wirklich um, wie wechselwirkt das alles zusammen.
Und geht es dann bei kondensierter Materie auch nur um Flüssig- und Feststoffe?
Genau.
Ah, ja.
Also das ist zumindest das, was ich mir angelesen habe, dass es eben um die gegenseitigen Wechselwirkungen der einzelnen Teilchen der Materie geht, die mit betrachtet werden und die atomaren und molekülären Teilchen in einem festen oder flüssigen Zustand beschreibt. Deswegen kondensiert. Also wir reden eben nicht von der Gasphase in dem Fall. In diesem speziellen Teilgebiet der Physik. Es ist ein relativ faszinierendes Gebiet, da die erwähnten Wechselwirkungen zwischen den Atomen oder den Molekülen oder den Teilchen, wie auch immer man das nennen möchte, entscheidend ist für das Verständnis ihrer physikalischen Eigenschaften. Ein großes Teilgebiet befasst sich mit Festkörpern und insbesondere mit verschiedenen Halbleitern und stärker korrelierten Materialien wie Quantenmagneten oder Supraleitern, hat man auch schon mal gehört, ne? Wenn man sich deren Strukturierung auf Nanoskalen, also auf einer sehr, sehr, sehr kleinen Einheit anschaut und zum Beispiel gezielt Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Freiheitsgraden einstellt, kann das oder führt das zu einer Vielzahl an unterschiedlichen Phänomenen und Kontrollmöglichkeiten. Also ein Freiheitsgrad könnte zum Beispiel eine Ladung eines Atoms sein oder ein Elektron sein, den Spin und so weiter. Also es geht sehr tief in die Physik rein, aber scheint wirklich extremst interessant zu sein. Es gibt auch die Untersuchung weicher Materie, also nicht fester, sondern weicher Materie. Das ist auch ein ziemlich faszinierender Schwerpunkt der Physik kondensierter Materie. Und da geht es zum Beispiel um biologische Membranen und Proteine oder amorphe Materialien, die auf ihr physikalisches Verhalten hin untersucht werden und auch darauf hin untersucht werden, wie das Verhalten beeinflusst werden kann. Also zum Beispiel, wie ist der Transport von Molekülen in die Zellen oder wie ist die Mobilität von Mikroorganismen, dass man sich das wirklich anschaut, beobachtet und gegebenenfalls auch sogar beeinflussen kann, wenn man diese Wechselwirkung verstanden hat auch und auch weiß, wie man sie beeinflussen kann. Jetzt fragst du dich bestimmt, was hat das alles mit tiefgekühlten Linsen zu tun? Mit den Linsen zum Essen hat das tatsächlich gar nichts zu tun. Aber da ich meine Folge der Hunger nach Physik genannt habe, wollte ich diese Verlinkung zum Essen gerne reinbringen. Und zudem ist das Wort Linse ein super Kandidat für das Spiel Teekessel.
Ja,
kennst du das noch?
Ja, kenne ich total gut. Das haben wir auf all meinen Kindergeburtstagen gespielt und alle meine Freundinnen waren größte Fans von diesem Spiel. Wo man doppeldeutige Worte hat, die man dann erraten muss. Stimmt, und das wird fest. Ich habe bei Linsen und gerade bei tiefgefroren sofort an die S-Bahn-Linsen gedacht.
Tiefgekühlt.
Tiefgekühlt, hast du recht, hast du recht. Aber
also,
ja. Klingt nach einem Tiefkühler in der Küche.
Und das Spiel spielen wir jetzt nicht, aber trotzdem würde ich gerne mal wissen, welche Bedeutung hat das Wort Linsen neben der Linse zum Essen noch? Ne? Also wir suchen Teekesselchen, hast du gerade schon beschrieben, ist ein Spiel, wo man Wörter sucht, die eine doppelte oder sogar mehrere Bedeutungen haben können. Und wenn du an die Linse denkst, wir haben jetzt einmal die Linse zum Essen.
Es gibt ein Beispiel, die Linse im Auge.
Mhm. Richtig.
Dann würde ich sagen, so eine Linse von einem Teleskop oder von einem Fotoapparat.
Mhm.
Ich glaube, mir fällt mir nicht ein.
Es gibt so eine Süßigkeit, die du früher, glaube ich, sehr gerne...
Schokolinsen. Aber hätte ich jetzt gedacht, die heißen so, weil sie sehen überhaupt nicht aus wie Linsen, aber eher wie große Smarties, aber Schokolinsen gibt es auch noch.
Mhm. Dann gibt es noch die Kontaktlinse zum Beispiel.
Ah ja.
Genau. Und was es noch gibt, es gibt... das nennt man Linse und das ist ein elektromagnetisches Feld zur Beeinflussung von geladenen Teilchen, welches man bei Elektronenmikroskopen nutzt. Ah. Und auch diese Linse soll es halt gehen.
Dass ich da nicht drauf gekommen bin.
Also ich bin mir nicht sicher, ob Isolde Dietrich die Linsen in der Suppe gerne mochte, aber ihr Hunger nach Physik hat bei Isolde eine entscheidende Rolle gespielt. Denn Physik war ihre große Leidenschaft. Isolde Dietrich wurde am 21. November 1919 als zweites Kind eines Professors für Linguistik in Fürth geboren. Auch ihre ältere Schwester begeisterte sich später für die Sprachwissenschaft. Isolde selbst hingegen hat es stets in die Naturwissenschaften, nämlich zu der Physik, hingezogen. Und Isolde Dietrich wurde zu einer der bedeutenden Physikerinnen, obwohl ihr Name in der akademischen Welt nur wenig bekannt ist. Nahezu ihre gesamte Karriere verbrachte sie bei der Siemens AG in München und Berlin. Für eine Frau in ihrer Zeit war es kein leichtes Unterfangen, als Physikerin ernst genommen zu werden, daher arbeitet sie hart und stand Abende und Nächte lang im Labor. Und wenn Isolde mal nicht im Labor stand oder die Publikation ihrer Kolleginnen und Kollegen las, zog sie es hinaus in die Natur. Sie liebte die Berge, hast du ja gerade auf dem Foto schon gesehen. Zusammen mit ihren Kolleginnen oder mit ihrer Schwester, zu der sie eine sehr enge Bindung hatte, war sie aktiv im Deutschen Alpenverein. Im Sommer ging sie wandern, im Winter fuhren sie Ski. Und aus dieser Zeit stammt auch das Foto, was ich dir vorhin gezeigt habe. Das ist nicht ihre Schwester, das ist eine Stipendiatin von ihr. Aber auch mit ihren Kolleginnen ist sie wohl öfter in den Urlaub gefahren. Also da hatte sie auch ein ganz gutes Verhältnis zu denen. Isolde arbeitete viele Jahre mit Ernst Ruska, dem Erfinder des Elektronenmikroskops, zusammen. Und hatte sich während dieser Zeit auf die Kryoelektromikroskopie vertieft. Die Kryoelektromikroskopie erlaubt einen Blick auf die allerkleinsten Bauteile des Lebens. Es ist eine Technik zur hochauflösenden Bildgebung von biologischen Makromolekülen. Diese Methode ermöglicht es, Strukturen wie Proteine, Viren und Zellorganellen in ihrer natürlichen Umgebung zu visualisieren. Durch die Verwendung von extrem niedrigen Temperaturen, daher das Wort Kryo kommt aus dem Griechischen, für bedeutet kalt oder Kälte, ermöglicht die Kryoelektronenmikroskopie die Abbildung der Probe nahe am nativen Zustand, da weder Wasser aus der Probe entfernt werden muss, noch Fixierung oder Kontrastmittel erforderlich sind. Und so eröffnet diese Methode ganz neue Einblicke in die Zellbiologie. Isoldes wohl wichtigster Beitrag für die Entwicklung der modernen Kryoelektronenmikroskopie war die Erfindung supraleitender Linsen, die mit Hilfe von flüssigem Helium auf Temperaturen nahe des absoluten Nullpunkts gekühlt werden konnten. Sie war damals Leiterin eines Forschungslabors von Siemens und hatte die Erforschung dieser supraleitenden Linsen vor allem in den 60er und 70er Jahren immens vorangetrieben. Die Linsen bestehen, wie der Name sagt, aus supraleitendem Material und lenken die Elektronenstrahlen des Mikroskops präzise. Und quasi so, ohne dass Energieverluste verursacht werden. Durch diese gezielte Steuerung der magnetischen Felder wurde die Fokussierung und die Abbildung der Proben deutlich verbessert. Also dadurch, dass die Elektronen die Linsen sehr gezielt durchdringen konnten, wird das Bild, das sie von einer Probe entwerfen, also zum Beispiel von einem Protein, besonders scharf. Und diese Linsen stellte sie auch Ernst Ruska zur Verfügung und trug somit ihre Arbeit wesentlich zur Entwicklung dieser wichtigen Technologie der Elektronenmikroskopie, insbesondere der Kryoelektronenmikroskopie, bei. Als die Erfindung des Elektronenmikroskops dann im Jahr 1986, ganz besonderes Jahr, mit dem Nobelpreis für Physik belohnt wurde, war das für Isolde der Höhepunkt ihrer Karriere. Was denkst du, mit welchen Worten hat Isolde sich wohl für den Nobelpreis bedankt?
Boah, gute Frage. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe Isolde noch nicht so gut kennengelernt. Also viel über ihre Erfindung und Entwicklung und ihre Intelligenz. Ich finde, sie klingt sehr bodenständig, auch so mit diesem Wandern und auch diese Doktorandenförderung und dass sie sogar mit der Doktorandin wandern gegangen ist, finde ich irgendwie cool. Boah, deswegen muss ich aber gerade mal kurz überlegen, was sie wohl gesagt haben könnte. Außerhalb von Danke.
Soll ich es auflösen?
Ja, ich wollte jetzt sagen, vielleicht sagt sie aber Danke, ich bin richtig cool.
Cool. Und ich mag gerne Linsen.
Genau.
Also sie hat sich gar nicht bedankt.
Oh.
Da der Preis gar nicht an sie ging.
Ah, oh, du bist ja gemein. Ich habe gerade gedacht, oh, sie eine von diesen, gibt es also ganz wenige Frauen, die einen Physik-Nobelpreis bekommen haben. Aber okay, wahrscheinlich.
Ja, ausgezeichnet wurde der Wissenschaftler Ernst Ruska, mit dem sie viele Jahre ihres Lebens gemeinsam im Labor verbracht hat und ein Teil seines Teams gewesen war. Aber dadurch war der Nobelpreis auch für Isolde, die damals 67 Jahre alt war, eine extrem große Ehre. Dass sie trotz ihrer eigenen großen Verdienste bei der Entwicklung immer leistungsfähiger Elektronenmikroskope vom Nobelkomitee namentlich nicht mal genannt wurde, schien sie nicht sonderlich gestört zu haben. Svetlana, die eine Stipendiantin war, von ihr sagte über sie, sie war ein unglaublich bescheidener Mensch, der für die Wissenschaft brannte, sich aber selbst nie in den Vordergrund stellte. Neben ihrem wissenschaftlichen Erfolg hatte ich dir ja schon erzählt, dass Isolde auch eine eigene Stiftung im Jahre 1993 gegründet hatte. Und zwar mit dem Geld, das sie sich im Laufe ihres Lebens erspart hatte.
Wow.
Und mit dieser Stiftung wollte Isolde Dietrich junge Frauen fördern, die sich, so wie sie selbst, der physikalischen Grundlagenforschung, insbesondere der Festkörperphysik, widmen wollten. Und die Stiftung gibt es bis heute. Also das, was du vorgelesen hast, ist ein aktuelles Antragsschreiben für diese Ausschreibung, wo man sich bewerben kann. Das gibt es immer noch.
Ach cool. Hey, das ist total krass, dass sie das erspart hat.
Ja, finde ich auch. Hey, total bemerkenswert. Neben der Stiftung wurde 2023 auch ein Forschungsgebäude nach ihr benannt. Was könnte das für ein Forschungsgebäude sein?
Für Physik der kondensierten Materie natürlich. Oder für Supraleiter.
Am 15. September 2023 wurde die Core Facility für Kryoelektronenmikroskopie des Max Delbruck Centers feierlich eröffnet. Gleichzeitig bekam das hochspezialisierte Forschungsgebäude einen Namen: Isolde Dietrich Haus. In dem Gebäude steht natürlich ein brandneues Kryotransmissionselektronenmikroskop. Rat mal bitte, wie groß dieses Mikroskop ist und wie viel es wohl gekostet haben mag.
Oh Gott. Also, in Größe meinst du jetzt das Volumen oder Meter? Also
ne, Meter.
Okay. Irgendwie glaube ich, dass es sehr groß sein muss, weil ich finde diese Tiefkühlung, ich habe das mal bei diesen Supraleitungen, wo man einfach drüber nachdenkt, wie man Stromnetze quasi effizienter gestalten kann. Und ich glaube, diese Kühlung an sich braucht viel Platz, glaube ich. Deswegen sage ich jetzt mal 15 Meter Länge hat das ungefähr. Und es kostet vielleicht so 10 Millionen Euro.
Also du bist ja komplett übertrieben.
Scheiße. Ja, wenn man sowas gefragt wird, dann denkt man darüber einen großen
Schritt. Ja, klar.
Klar.
Also, das neue
Kühe. 15 Meter ist auch schon echt groß.
Ja, riesig.
Also. Mikroskop vor allen Dingen. Okay, sorry.
Ja.
Hau raus.
Ja. Ja, also das neue Kryotransmissionselektronenmikroskop ist sage und schreibe, und das finde ich schon viel, 4 Meter hoch.
Mhm.
Und hat etwa 5 Millionen Euro gekostet.
Boah, habe ich erst im Kopf gehabt und dann dachte ich, nee, ich mach mehr.
Verdoppel ich mal.
Ja, genau.
Was soll der Geiz?
Was soll der Geiz? Ach, krass.
Für den Preis liefert das Gerät dreidimensionale Aufnahmen von winzigsten Strukturen innerhalb einer Zelle. Mit den Bildern auf dieser Nanometerebene machen Berliner Strukturbiologinnen sichtbar, was passiert, wenn Moleküle im Inneren einer Zelle aufeinandertreffen. Das Ziel ist es, mit diesem Mikroskop Prozesse direkt in der Zelle beobachten zu können. Ich finde es sauspannend.
Ja, das ist echt krass.
Ja. Ich möchte dir jetzt zum Abschluss ein paar Dinge erzählen, die Dr. Svetlana Marian, die Stipendiantin, über Isolde Dietrich gesagt hat, weil ich das irgendwie ganz schön fand.
Das ist die auf dem Foto, ne?
Das ist die auf dem Foto, genau.
Ja.
Für mich wurde sie, Isolde, so etwas wie eine zweite Mutter. Mit ihr habe ich nachmittagelang meist bei Kaffee und Kuchen nicht nur über unzählige Forschungsfragen der Physik diskutiert, sondern auch über alle anderen Dinge gesprochen, die in unserem Leben wichtig waren. Bis zu ihrem Tod am 17. Januar 2017, der trotz ihrer 97 Jahre sehr unvermittelt kam, hat sie wissenschaftliche Fachzeitschriften gelesen, Vorträge besucht und wollte sich auch immer über die neuesten Ergebnisse der Festkörperphysik austauschen. Ich finde, es hört sich einfach nach so einem ganz tollen, interessierten Menschen an, der auch einfach Spaß an anderen Menschen hatte und an der Physik, der Festkörperphysik.
Ja, komplett.
Und das war meine heutige Geschichte über Isolde Dietrich. Ich hoffe, du bist vor Spannung fast geplatzt und hast wieder grandios interessante Sachen gelernt. Und ich denke, ich werde dich das nächste Mal dazu abfragen, ob du das noch alles weißt, wenn ich dich wieder sehe. Mhm. Freust du dich da drauf?
Freue ich mich riesig. Ich werde dann wahrscheinlich wieder anfangen mit meinen Tiefkühlerbsen. Zu erzählen.
Ja, die brauchen auch Berechtigung, die Tiefkühlerbsen.
Die sind auch wichtig.
Genau.
Aber vielen Dank für die Geschichte. Ich habe auf jeden Fall wieder was gelernt und bin auf jeden Fall ein kleiner Isolde Dietrich-Fan. Also auch gerade diese Zitate helfen, finde ich, immer diesen Menschen nochmal so ein bisschen näher zumindest kennenzulernen.
Ja, das finde ich auch. Ich mag das auch irgendwie total gern.
Mhm. Cool.
Sehr schön. Dann, ja, war es das von mir, von uns.
Ich bedanke mich.
Wir freuen uns sehr gerne. Wir freuen uns auf die nächsten Folgen und sagen, macht's gut.
Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Das war Sister React. Von und mit Christina und Melli.
Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da.
Und abonniert den Podcast für weitere spannende Geschichten.
Macht's gut!
Moderation Christina Tiso und Melanie Vogelpohl. Musik Till Tiso. Produktion Melanie Vogelpohl.